NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Golo Schmidt. Einen schönen guten Abend. Die Themen. Prozessauftakt im Fall Christian Wulff. Der ehemalige Bundespräsident muss sich wegen mutmaßlicher Vorteilsnahme verantworten und er beteuert seine Unschuld. Dazu auch der Kommentar. Außerdem, die SPD wählt mitten im Koalitionspoker den Parteivorsitzenden neu und verpasst Sigmar Gabriel da einen Dämpfer. Der Energiekonzern RWE baut tausende Stellen ab. Der TÜV Rheinland muss im Skandal um billige Silikonbrustimplantate zahlen. Und 6 Jahre Haft für den Waffenlobbyisten Karl-Heinz Schreiber wegen Steuerbetrugs. Und damit sind wir auch schon vor Gericht. Da ging es in Hannover heute zunächst um 753,90 €. Das sind die Kosten eines Hotelbesuchs, die der Filmproduzent David Grunewold Christian Wulff bezahlt haben soll, als der noch Ministerpräsident in Niedersachsen war. Im Gegenzug soll Wulff sich für die finanzielle Förderung eines Filmprojekts von Grunewold eingesetzt haben. Meine Kollegin Dorothee Gerwald beobachtet den Prozess für uns. Dorothee, der erste Tag ist zu Ende in Hannover. Wulff hat seine Unschuld beteuert. Wie haben er und seine Anwälte denn da argumentiert?
Sie haben so argumentiert, dass es eine Freundschaft, eine persönlich sehr enge Freundschaft zwischen Wulff und Grunewold gibt, dass diese Freundschaft aber sozusagen vollkommen abgetrennt ist von der Amtsausübung Wulffs. Wulff habe sich absolut unabhängig von dieser Freundschaft für dieses Filmprojekt verwendet. Er hätte das auch gemacht, wenn er Grunewold nicht kennen würde. Er habe tausende solcher Briefe in seiner Zeit als Ministerpräsident verschickt und die Unterstellung, er habe sich ja sozusagen kaufen lassen, hat er als eher abschneidend bezeichnet.
Die Staatsanwaltschaft, die wirft ihm Vorteilsnahme vor. Welche Indizien hat sie denn da?
Die Staatsanwaltschaft stützt sich im Wesentlichen auf den Besuch im September 2008 auf dem Oktoberfest in München, wo Grunewold Teile der Hotelkosten, Babysitterkosten, ein Festzeltbesuch und ein Abendessen übernommen hat. Und die Staatsanwaltschaft sagt, Wulff müsste das gewusst haben. Wulff sagt, ich habe es nicht gewusst. Und das ist einer der wesentlichen Konfliktpunkte, weil wenn Wulff es nicht gewusst hätte, dass Grunewold einen Teil des Geldes übernommen hat, dann kann man ihm ja auch nicht vorwerfen, er habe den Anschein der Käuflichkeit in Kauf genommen. Das gilt es dann im Lauf der Hauptverhandlung durch Zeugenaussagen zu klären. Und dann stützt sich die Staatsanwaltschaft auf einen zweiten Punkt, nämlich auf den Punkt, dass Grunewold einen Tag nach diesem Oktoberfestbesuch einen Brief an Wulff geschrieben habe, er möge sich für das Filmprojekt verwenden. Das ist etwas, was aber allerdings noch nicht bewiesen ist.
Noch vor wenigen Wochen wirkte Wulff äußerst angeschlagen, als man ihn in der Öffentlichkeit sah, vor allem äußerlich. Welchen Eindruck hat er heute gemacht?
Er hat heute einen sehr viel erholteren Eindruck gemacht. Ich fand, er ist sehr locker und gelassen aufgetreten, auch kämpferisch. Er hat sich ja im Prozess 50 Minuten lang selbst verteidigt. Das hätte er nicht machen müssen. Er hätte das auch zunächst den Anwälten überlassen können. Und bei dieser Gelegenheit wirkte er äußerst souverän. Er hatte einen Stapel kleiner Sprechzettel in der Hand, aber er hat auch in freier Rede viele Punkte gemacht. Die Prozessbeobachter haben gesagt, ja, das war ein durchaus souveräner Auftritt. Und auch der Vorsitzende Richter der zweiten großen Strafkammer musste an der einen oder anderen Stelle schmunzeln. Also man kann sagen, Wulff hat sich gefangen und er sieht jetzt seine Chance darin, hier einen Freispruch zu erzielen.
Die Staatsanwaltschaft, die hatte ja eine Einstellung des Verfahrens angeboten gegen eine Geldstrafe. Warum hat Wulff dieses Angebot eigentlich abgelehnt?
Weil es eben kein Freispruch war. Diese Einstellung, die die Staatsanwaltschaft angeboten hat, wäre mit dem Makel behaftet gewesen, dass der hinreichende Tatverdacht bestehen bleibt. Das heißt, Wulff wäre mit einer Geldauflage davongekommen, aber hätte quasi in der Öffentlichkeit als vorbestraft dargestanden. Und genau das will er nicht. Er möchte eine vollständige Rehabilitierung.
Die Chancen stehen gar nicht so schlecht, hört man jedenfalls. Die Staatsanwaltschaft würde es nicht einfach haben, den Nachweis der Vorteilsnahme zu erbringen. Die Frage ist, ob dieser Prozess um ganze 753,90 € da überhaupt noch verhältnismäßig ist, auch bei dem ganzen Aufwand, der im Vorfeld da schon betrieben worden ist.
Die Frage ist durchaus eine, die sich viele Menschen stellen. Aber wenn man bedenkt, dass ein Beamter, der sich der Korruption verdächtig macht, auch bei Beträgen von 20 oder 30 Euro schon vor Gericht käme, ist es natürlich klar, dass man bei 753,90 € nicht einfach beide Augen zudrücken kann. Da muss man ermitteln zumindest. Es gab das Angebot zu einer Einstellung und es ist Wulff selber gewesen, der es auf einen Prozess angelegt hat. Also da muss man jetzt durch und vielleicht das abschließend noch. Der Richter hat vor Beginn des Prozesses gesagt, es ist ein absoluter Grenzfall. Die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung sieht er bei 50% und die Wahrscheinlichkeit für einen Freispruch auch bei 50%. Wolf geht da also auch ein Risiko ein.
Wie lange wird sich der Prozess ziehen?
Es ist schwer zu sagen. Er ist im Moment geplant bis April, längstens bis Mai nächsten Jahres. Aber es kann natürlich auch sein, dass gleich jetzt in den nächsten Wochen eine Reihe von entlastenden Zeugenaussagen auf den Tisch kommen. Und dann könnte man das Verfahren einvernehmlich, also Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidigung, auch frühzeitig beenden.
Und was hat er schlimmstenfalls zu erwarten, Christian Wolf?
Rein nach dem Gesetz bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe. Das ist aber eben bei dieser Summe, die wir erwähnt haben, die dann eben doch vergleichsweise niedrig ist, absolut ausgeschlossen. Es wird, wenn, dann eine Geldstrafe sein.
Ex-Bundespräsident Christian Wolff seit heute vor Gericht und er weist da den Vorwurf der Vorteilsnahme kategorisch zurück. Soweit aus Hannover meine Kollegin Dorothee Gerwald. Das Verfahren wird sich also noch eine Weile ziehen. Insgesamt 22 Verhandlungstage sind angesetzt. Mehr als 40 Zeugen werden erwartet. Der Kommentar zum Prozess von Horst Kloiser.
Der Rechtsstaat spricht seine Urteile im Namen des Volkes. Aber wenn sein einst höchster Repräsentant vor Gericht steht, klingt das zunächst nach Putsch oder wie der Schlussakkord einer Revolution. Niemand hat Christian Wolff mit Bajonetten aus dem Schloss Bellevue getrieben. Im Hof des Landgerichts Hannover wartet auch keine Guillotine, sondern nur der traurige Unterstand für die letzten Raucher. Der Ex-Ministerpräsident Niedersachsens und Bundespräsident AD hat sich selbst hierhin gebracht. Er hätte, wie in ähnlichen Fällen geschehen, eine Geldbuße zur Einstellung des Verfahrens akzeptieren können. Doch er will seine Ehre, seine Würde wiederhaben, nicht als erster vorbestrafter Präsident Deutschlands in die Geschichte eingehen. Dies ist das erklärte Ziel des Niedersachsen, der zum Prozessbeginn entspannt und aufgeräumt seine Position klarmacht. Alles andere, das macht sein souveräner Auftritt deutlich, kommt für ihn nicht in Frage oder, wie sein Anwalt Nagel formuliert, da darf nichts hängen bleiben. Zugegeben, ein sportliches Ziel. Dass Wolff das schaffen kann, ist nicht ausgeschlossen. Denn viele der gesammelten Vorwürfe der Staatsanwaltschaft beruhen auf Schlüssen, Lebenserfahrungen, Annahmen. Beweise sind spärlich. Das werden die Verteidiger auseinandernehmen. Doch vielleicht braucht der ehemalige Staatschef das gar nicht. Er scheint sein bester Verteidiger zu werden. Geübt als Redner, selbstverständlich, kann er darauf bauen, dass auch außerhalb des Gerichts die Stimmung zu seinen Gunsten umschlägt. Draußen will man nicht länger auf einer tragischen Figur herumtrampeln, die Amt, Familie, Haus und Glaubwürdigkeit verloren hat. Richter Rosenow, ein Mann, der sonst Vergewaltiger und Mörder vor sich sieht, lässt durchschimmern, dass ihm Wolff sympathisch ist. Sein zurückhaltender Witz, seine gelegentliche Selbstironie kommen an. Der Richter lächelt. Anders die jungen, energischen Staatsanwälte. Man meint, die Farbe aus ihren Gesichtern schwinden zu sehen. Manche Argumente des Routiniers Wolff, der selbst Jurist ist, klingen zu bestechend, um sie gänzlich ignorieren zu können. Wenn dieser Prozess nicht nur um 750 € angebliche Vorteilsgewährung respektive Vorteilsannahme geht, sondern um Gerechtigkeit und das Rechtsempfinden generell, wird die Anklage überdurchschnittlich gut argumentieren müssen, um das Gericht am Ende zu einem Schuldspruch im Namen des Volkes zu bringen. Aber wer weiß, in 21 weiteren Verhandlungstagen kann noch viel passieren.
Ex-Bundespräsident Christian Wolff hat gute Karten im Prozess wegen Vorteilsnahme. Das war der Kommentar von Horst Kloiser. Und damit in die Politik. In Leipzig hat sich die SPD zu einem Parteitag getroffen. Sie nimmt damit gewissermaßen eine Auszeit bei den Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU. Was aber nicht heißt, dass diese Verhandlungen kein Thema wären in der Sachsenmetropole. Im Gegenteil. Die Spitzengenossen haben da heute gewaltig die Trommel für eine große Koalition gerührt. Die Neuwahl des Parteichefs geriet da fast zur Nebensache, wenngleich das Ergebnis allemal aufhorchen ließ. Aus Leipzig, Klaus Schäffer.
Es war das bislang schlechteste Ergebnis für Sigmar Gabriel. Bei seinen beiden bisherigen Wahlen zum SPD-Vorsitzenden lag er jeweils über 90%. Diesmal musste er sich mit knapp 84 begnügen. Es sei ein ehrliches Ergebnis, konstatierte er gefasst. Auf jeden Fall ist es aber ein Resultat, auf dessen Basis die Koalitionsverhandlungen in Berlin weitergeführt werden können. Die Bewerbungsrede war ein einziger Werbefeldzug um die eigene Partei. Sigmar Gabriel musste den Drahtseilakt schaffen, die Delegierten davon überzeugen, dass in einer großen Koalition mit der Union die SPD eine Vielzahl ihrer Themen verwirklichen kann. Und andererseits musste Gabriel klarmachen, dass diese große Koalition natürlich niemals alle sozialdemokratischen Vorstellungen umsetzen wird.
Frau Merkel ist nicht über Nacht zur Sozialdemokratin geworden. Und deshalb darf niemand von ihr erwarten, dass sie das SPD-Wahlprogramm unten rechts unterschreibt und zum Koalitionsvertrag erhebt.
Gabriel steht heute zur Wiederwahl als SPD-Chef. Ein unglücklicher Zeitpunkt, mitten während der Koalitionsverhandlungen, die von der eigenen Basis so kritisch beäugt werden. Wohl auch deshalb entschied sich Gabriel für eine leise und lange, sehr viel erklärende Rede.
Mit uns wird es keine politische Liebesheirat und übrigens auch keine Zwangspartnerschaft geben. Und deshalb ist diese Koalition, sollte sie denn zustande kommen und von unseren Mitgliedern gebilligt werden, eine befristete Koalition der nüchternen Vernunft.
Es gehe darum, Wichtiges für die Menschen zu erreichen. Mindestlohn von 8,50 Euro, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, doppelte Staatsbürgerschaft. Das sind Kernpunkte und Bedingungen für eine große Koalition, versprach Gabriel. Und dann blickte er voraus. In der Zukunft will die SPD sich breiter aufstellen. Eine Koalition, auch mit der Linkspartei, soll in 4 Jahren möglich sein, heißt es im Leitantrag. Jetzt müsse die Linke sich bewegen.
Wir sind offen für solche Koalitionen, ja. Aber der Schlüssel für solche Koalitionen, liebe Genossinnen und Genossen, der liegt nicht im Willy-Brandt-Haus, sondern der liegt in dem Haus, das Karl-Liebknecht-Haus heißt. Und da sollten wir den Schlüssel auch lassen und ihn einfordern, dass die ihn endlich mal in die Hand nehmen.
Und noch ein Feld besetzte der Vorsitzende. Jetzt, da die FDP nicht mehr im Bundestag sitzt, könne die SPD auch dem politischen Liberalismus eine neue Heimat geben.
Sozial und liberal, das wäre ein gutes Profil für unseren Bundestagswahlkampf 2017.
Die 600 Delegierten in Leipzig sind ihrem Vorsitzenden zunächst einmal gefolgt. Nächste Klippe, die Mitgliederbefragung über einen Koalitionsvertrag Anfang Dezember. Wird der abgelehnt, wäre die heutige Wahl schnell Makulatur.
Heute also erst einmal Dämpfer für SPD-Parteichef Sigmar Gabriel bei seiner Wiederwahl. Vom Parteitag in Leipzig war das Klaus Schäffer. Der Waffenlobbyist Karl-Heinz Schreiber ist einer der Schlüsselfiguren im CDU-Spendenskandal in den 90er Jahren und ihm wird vieles vorgeworfen. Steuerbetrug und Korruption vor allem. Unter anderem soll er zu Zeiten Helmut Kohls den damaligen Rüstungsstaatssekretär Holger Pfahls bestochen haben. Nach ersten Hausdurchsuchungen hatte sich Schreiber dann auch schnell nach Kanada abgesetzt. Erst Jahre später gelang es der deutschen Justiz, seiner habhaft zu werden. Heute nun ist ein Urteil gefallen, 6 Jahre Haft wegen Steuerbetrugs. Der mutmaßliche Korruptionsfall dagegen ist verjährt. Armin Fritz.
Lange hatte sich Karl-Heinz Schreiber mit seiner Flucht über die Schweiz nach Kanada vor der Verantwortung drücken können. 3 Jahre nach seiner Auslieferung ist jetzt im Revisionsverfahren ein zweites Mal eine Freiheitsstrafe ausgesprochen worden. 6 Jahre und 6 Monate Haft für Steuerhinterziehung in 6 Fällen und über 20 Millionen Mark wertet das Gericht als empfindliche, aber angemessene Strafe. Auch habe Schreiber den ehemaligen Rüstungsstaatssekretär Holger Pfahls bestochen, diese Tat sei aber verjährt. Dazu der leitende Oberstaatsanwalt Reinhard Nemetz.
Das Gericht ist unserem Antrag auf Verurteilung wegen Bestechung nicht gefolgt. Nicht, dass es den Tatbestand verneint hätte, sondern es geht entgegen unserer Annahme davon aus, dass mittlerweile Verjährung eingetreten ist. Das hängt davon ab, wann ein etwaiges Bestechungsdelikt beendet wurde. Da gehen die Auffassungen auseinander. Insofern werden wir prüfen, ob wir uns mit der Einschätzung des Gerichts zufrieden geben können oder nicht.
Das Gericht hat zugunsten von Schreiber berücksichtigt, dass er alt und krank ist, dass die Taten zum Teil über 20 Jahre lang zurückliegen, das Verfahren gegen ihn auch ein Politikum war und sehr, sehr lange dauerte. Doch die Verteidigung hätte sich dafür mehr Schonung für ihren Mandanten gewünscht, Verteidiger Frank Eckstein.
Mit dem Urteil sind wir natürlich nicht zufrieden. Man muss dennoch sehen, was das Bestechungsdelikt angeht, ist das Gericht jedenfalls mal nicht dem Antrag der Staatsanwaltschaft gefolgt, die ja hier eine gesonderte Einzelstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten beantragt hat. Eine Gesamtstrafe von 10 Jahren, 3 Monaten. Jetzt sind wir bei 6 Jahren, 6 Monaten. Das ist immerhin mal eine Reduzierung im Hinblick auf die erste Instanz. Dennoch wird wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, das Urteil überprüft werden müssen vom Bundesgerichtshof.
Es bleibt nach dem Urteil auch beim Haftbefehl gegen Karl-Heinz Schreiber, wenn der auch wegen der angegriffenen Gesundheit Schreibers ausgesetzt wurde. Die Fluchtgefahr bestehe fort, da Schreiber nach wie vor Immobilien in der Schweiz und in Kanada besitze, so das Gericht. Somit bleibt Schreiber jetzt bei seiner Frau und Schwiegermutter im Reihenhaus in Kaufering, wird täglich seine Meldeauflagen erfüllen und seine Revision vorbereiten. Denn, so der Verurteilte,
wir haben nichts anderes erwartet. Das könnte doch gar nicht sein. Jeder, der die Verhältnisse in Bayern und in Augsburg und die justizpolitische Situation von Merck, Stoiber, Nemitz kennt, der wird doch da nicht fragen. Also.
Sein Urteil werde vor dem BGH gefällt, sagte Schreiber zum Abschluss. Und irgendwann werde die Wahrheit schon noch ans Licht kommen, was immer er damit meint.
Vorerst 6 Jahre Haft für den Waffenlobbyisten Karl-Heinz Schreiber, der allerdings in die Revision will. Soweit aus Nürnberg Armin Fritz. Und damit ins Ausland. Irland schlägt alle Warnungen in den Wind und hat entschieden. Zum Jahresende verlässt der einstige Pleitestaat den Euro-Rettungsschirm. Ohne Sicherheitsnetz, das vor allem der IWF, der Internationale Währungsfonds, angemahnt hatte. Irland ist also im nächsten Jahr raus und folgt damit Spanien. Aus Brüssel Martin Bohner.
Die Finanzminister dürfen heute einmal angenehme Nachrichten kommentieren. Mit Irland und Spanien können die ersten beiden Länder die Rettungsprogramme beenden, planmäßig und erfolgreich. Bundesfinanzminister Schäuble nimmt das zum Anlass für eine positive Zwischenbilanz der Euro-Rettungspolitik.
Und das zeigt, unsere Politik der Stabilisierung und Verteidigung der europäischen Währung ist erfolgreich und richtig. Ich glaube, es ist ein guter Tag, um sich immer wieder daran zu erinnern, wir haben große Aufgaben vor uns, aber wir sind auf dem richtigen Weg und wir haben viel erreicht.
Heute Vormittag hat auch die irische Regierung mitgeteilt, dass sie keine Anschlussfinanzierung beantragen will. Zuvor war spekuliert worden, dass Dublin eine vorsorgliche Kreditlinie zur Verfügung gestellt werden könnte. Für den Fall, dass die Rückkehr an die Finanzmärkte schiefgehen sollte. Aber Finanzminister Michael Noonan glaubt, dass Irland wieder auf eigenen Füßen stehen kann. Es ist jetzt die richtige Zeit für einen Ausstieg, weil wir unser Haushaltsdefizit sogar mehr herunterfahren konnten als vorgesehen. Und weil wir in den 3 Jahren die 260 Einzelaktionen des Anpassungsprogramms konsequent umgesetzt haben. Dadurch kann Irland nun wieder ein ganz normales Land werden, in dem die eigene Regierung die Entscheidungen trifft und ein Land, das sich sein Geld selbst auf dem Markt besorgt. Irland war Ende 2010 als erstes Land unter den Euro-Rettungsschirm geschlüpft, weil es die Milliardensummen zur Stützung des maroden Bankensystems nicht mehr schultern konnte. Insgesamt bekamen die Iren Hilfskredite in Höhe von knapp 70 Milliarden Euro. Spanien hatte schon zuvor angekündigt, auf eine Anschlussfinanzierung nach dem Auslaufen des Programms zum Jahresende zu verzichten.
Es ist eine salida limpia, después de un año y medio, en el cual nos encontramos con un sistema bancario que es mucho más sólido, mucho más solvente.
Das ist ein sauberer Ausstieg, so Madrids Finanzminister Luis de Guindos. In den 1,5 Jahren haben wir es geschafft, unser Bankensystem viel solider und solventer zu machen. Das spanische Rettungsprogramm war, im Unterschied zu den anderen Rettungsprogrammen, auf die Reparatur des Finanzsektors beschränkt. Dafür wurden den Spaniern vom Euro-Rettungsfonds und vom IWF 40 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Mit der Rückzahlung der Kredite können sich die Spanier Zeit lassen. Erst 2022 werden die ersten Raten fällig. Bis dahin fallen nur die Zinsen an.
Irland und Spanien verzichten zum Jahresende auf weitere Hilfsgelder, soweit der Bericht von Martin Bohne. Der Energiekonzern RWE kocht zwar nicht gerade auf Sparflamme, will seine Ausgaben aber weiter senken und das stärker als erwartet oder befürchtet, je nach Sicht. Weitere 6.750 Stellen sollen nämlich in den nächsten 2 Jahren wegfallen, davon über 4.000 in Deutschland. Das hat der Konzern heute in Essen mitgeteilt. Die Frage ist jetzt, ob es da auch zu Kündigungen kommt. Aufklärung von Jörg Marksteiner.
Der Energieversorger gehe durch ein Tal der Tränen, sagte der niederländische RWE-Chef Peter Therium. Das bisherige Geschäftsmodell breche ihm unter den Füßen weg.
Ja, das ist schon sehr dramatisch. Man muss sehen, dass unserem Sektor und damit auch RWE durch einen dramatischen Umbruch geht. Das ist nicht gewünscht von uns, das ist auch nicht, dass es uns Spaß macht, sondern es ist gesellschaftlich so gewollt. Wir wollen die Energiewende und das sind die Konsequenzen daraus, die wir jetzt vernünftig unternehmerisch umsetzen müssen.
Wegen des Booms beim Ökostrom und der schwachen Wirtschaftslage in vielen europäischen Ländern hat sich der Börsenpreis für Strom im Großhandel seit 2009 halbiert. Mit dramatischen Folgen für RWE, der Gewinn in der Stromerzeugung ist gewaltig eingebrochen. Die Kraftwerke laufen weniger und wenn, dann verdienen sie nicht mehr so viel. Dass mit dem jetzt verkündeten Arbeitsplatzabbau auch Druck auf die laufenden Koalitionsverhandlungen ausgeübt werden soll, um Kraftwerksbetreibern ihre Leistung besser zu bezahlen, diesen Vorwurf wies der RWE-Chef aber zurück.
Wir haben bereits im Frühling bekannt gemacht, da war es überhaupt noch nicht abzusehen, wann Koalitionsverhandlungen sind, dass wir zum dritten Quartal mehr zu unseren weiteren Einsparplänen sagen würden.
Mit dem Sparkurs geht RWE auf Konfrontation zu den Gewerkschaften. Vor allem die Ankündigung, dass mit Ablaufen des Tarifvertrags Ende kommenden Jahres betriebsbedingte Kündigungen zwar nicht geplant, aber auch nicht mehr ausgeschlossen sind, sorgt für Ärger.
Wir wollen eine Jobbörse installieren innerhalb von RWE, weil wir auch noch Bereiche haben, die wachsen. Wir haben Bereiche mit einer Zukunftsperspektive. Da gibt es auch Leute, die über Altersteilzeit oder Renteregelung dann rausgehen. Da müssen wir intern so umschiften, dass wir so viel wie möglich Mitarbeiter eine sinnvolle Beschäftigung für die Zukunft bieten können. Aber langfristig garantieren kann man in dieser Zeit von Unsicherheit leider nichts.
Gleichzeitig will der hochverschuldete Versorger von allen 67.000 Mitarbeitern ab 2015 eine Nullrunde bei den Gehältern einfordern. Nicht mit uns, heißt es aus Gewerkschaftskreisen. Die IGBCE warf dem Unternehmen vor, mit Zahlen um sich zu werfen wie in einer Bingohalle und auf den Nerven der Beschäftigten herumzutrampeln. Im Ton moderater, aber inhaltlich genauso hart, zeigt sich Verdi-Energiefachmann Hans-Peter Lafoss.
Na, natürlich sind wir nicht für den Stellenabbau und wir werden auch unser Möglichstes tun, das in Grenzen zu halten. Aber die Marktsituation ist so, wie sie ist. Wir können als Gewerkschaft die Strompreise an der Strombörse nicht verändern. Das Unternehmen verdient in weiten Bereichen im konventionellen Erzeugungsbereich kein Geld mehr. Und das sind die Konsequenzen, dass Kraftwerke stillgelegt werden und Personalabbau stattfindet.
Der wird vor allem die Kraftwerkssparte treffen. 2300 Stellen fallen weg. Weitere 2400 Arbeitsplätze in der Verwaltung. Auch in der Ökostromsparte wird, mangels Geld für neue Projekte, gekürzt.
RWE, der Energiekonzern, baut weiter Stellen ab. Soweit Informationen von Jörg Marksteiner. 9:07 ist es. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. 6 Tage ist es her, dass ein Monster-Taifun den Philippinen Tod und Verderben brachte. Und nachdem es bei anschließenden Plünderungen sogar Tote gab, kommt jetzt die internationale Hilfe in Gang. Flugzeuge und Schiffe treffen ein, bringen Helfer und Technik, Lebensmittel und Medikamente. Dennoch machen sich erneut Angst und Schrecken breit. Denn zu gewalttätigen Plünderern gesellen sich jetzt auch noch entflohene Gefängnisinsassen. Ein Bericht von Carsten Fick.
Die Panik, die Angst ist ihnen deutlich anzusehen. Auf Mopeds oder auch zu Fuß verlassen viele Menschen ihre Dörfer. Sie fliehen förmlich, denn nach der Not und nach dem Elend herrscht nun immer mehr Chaos in der Krisenregion. Schüsse sind zu hören, Plünderungen, Überfälle, die Gewalt nimmt zu. Aus einem Gefängnis sollen die Insassen ausgebrochen sein. Wir haben Angst vor den Gefangenen. Überall wird geschossen und getötet. So diese Frau. Unser Dorf haben sie zum Glück noch nicht erreicht. Aber wir hören es von den Leuten aus dem Nachbardorf. Und diese Frau auf einem Moped ergänzt: Viele sind tot. Es sind bewaffnete Rebellen. Viele sind tot dort drüben. Verzweifelte Dorfbewohner, die nach einer Umweltkatastrophe nun erneut um ihr Leben fürchten. Menschen sollen schon erschossen worden sein, nur weil sie noch etwas zu trinken oder Benzin besaßen. Sie haben uns gesagt, wir sollen abhauen, weil die Gefangenen ausgebrochen sind. Wir sollen einfach weg hier, raus aus dem Dorf. Und auch dieser Frau ist die Angst um ihr Leben anzusehen und anzuhören. Viele Menschen sterben dort. Ihr müsst ihnen helfen. Noch immer gibt es in der Krisenregion so gut wie keinen Strom, kein Telefon. Auch das macht das Arbeiten für die Hilfskräfte nicht einfacher. Zudem soll es auch in den nächsten Tagen immer wieder regnen. Dennoch ist man von Seiten der Behörden zuversichtlich. Heute, spätestens morgen, will man alle Menschen im Katastrophengebiet mit Hilfsgütern erreicht haben. Vorwürfe, die Notversorgung sei nicht schnell genug angelaufen, wurden von Regierungsseite zurückgewiesen. Begründung, die Katastrophe sei einfach zu überwältigend gewesen. Und der Bürgermeister der Stadt, Tacloban, beschreibt, wie am Tag nach dem Taifun von 300 nur noch 21 Polizeibeamte zum Dienst erschienen, weil viele selbst betroffen waren.
If we only have 21 policemen,
wenn wir nur 21 Polizisten hier haben, dann muss uns eigentlich unser Regionalbüro unterstützen mit mehr Einsatzkräften. Aber dort ist auch alles kaputt. Das Gebäude ist zerstört. Wir sind einfach paralysiert.
You know, we are paralyzed.
Besonders wichtig ist es jetzt, die Ausbreitung von Krankheiten und Seuchen zu verhindern. Immer noch liegen Dutzende Leichen am Straßenrand, nur notdürftig abgedeckt. Auch unter den Trümmerbergen werden weitere Opfer vermutet. Noch also kann von einer Entspannung in der Krisenregion keine Rede sein.
Immer noch Chaos also im philippinischen Katastrophengebiet, soweit Carsten Fick. Der Skandal um minderwertige Brustimplantate aus Frankreich schlägt weiter Wellen. Sie erinnern sich vielleicht, da hatte ein Unternehmen in Toulon Implantate aus billigem Industriesilikon hergestellt und für gutes Geld verkauft. Die eingesetzten Kissen aber sind dann in vielen Fällen gerissen und haben sogar Entzündungen ausgelöst, weltweit. Allein in Deutschland sind mehr als 5000 Frauen betroffen. Das Unternehmen ist inzwischen pleite, aber auch für den TÜV Rheinland könnte es jetzt teuer werden, denn der hatte die Billigprodukte für sicher erklärt. Ein Gericht in Toulon hat heute entschieden, der TÜV ist damit haftbar. Aus Paris an Christine Heckmann.
Im Skandal um die Billigbrustimplantate der Firma PIP hat ein Gericht erstmals die Mitschuld des TÜV Rheinland festgestellt. Das Handelsgericht im südfranzösischen Toulon urteilte, der TÜV habe als Prüfdienstleister seine Pflicht zur Kontrolle verletzt. Die Prüfer seien nicht wachsam genug gewesen. Der deutsche Zertifizierer muss dem Urteil zufolge jedem Kläger rund 3.000 Euro Schadenersatz zahlen. 6 Vertreiber von PIP-Prothesen hatten geklagt, rund 1.600 betroffene Frauen hatten sich angeschlossen. Sie argumentierten, der TÜV habe schlecht kontrolliert. Ein Vorwurf, den die deutschen Prüfer stets zurückgewiesen haben. Die französische Anwältin des TÜV, Cécile Deric, bezeichnete das Urteil als nicht nachvollziehbar.
Ce jugement est très choquant.
Das Urteil ist ein Schock, denn es widerspricht allen bisherigen Erkenntnissen in dem Fall und geht gegen die Empfehlung der Staatsanwaltschaft, die die Verantwortung des TÜV Rheinland zurückgewiesen hatte. Der TÜV hat alle Richtlinien erfüllt. Wir werden weiter kämpfen und gegen das Urteil in Berufung gehen. Der TÜV sieht sich selbst als Opfer der Machenschaften des Unternehmens PIP. Die inzwischen insolvente Firma hatte jahrelang industrielles, medizinisch nicht zugelassenes Billigsilikon verarbeitet. PIP-Chef Jean-Claude Maas hatte angegeben, den TÜV Rheinland bei den Kontrollen bewusst getäuscht zu haben. Gegen Maas läuft ein Strafverfahren in Marseille, bei dem der TÜV als Nebenkläger zugelassen ist. Der Skandal um die PIP-Brustimplantate trifft wohl hunderttausende Frauen weltweit. In Deutschland bekamen schätzungsweise 5000 Frauen die PIP-Silikonkissen implantiert. Die deutsche Justiz hatte zuvor alle Klagen gegen den Prüfdienstleister im Falle PIP zurückgewiesen.
Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA will härtere Strafen für Dopingsünder durchsetzen. Derzeit tagt sie in Johannesburg. Und ein Kernpunkt der neuen Regeln sorgt dafür besonderen Zündstoff. Eine Ausdehnung der Dopingsperre auf bis zu 4 Jahre. In Deutschland ist diese Sperre nicht nur unter Sportrechtlern, sondern auch bei der nationalen Anti-Doping-Agentur NADA umstritten. Vor allem wegen des Eingriffs in Grundrechte der Athleten. Morgen wird in Johannesburg entschieden. Von dort Steffen Storm.
Gerhard Böhm ist Vertreter des für Sport zuständigen Bundesinnenministeriums. Der Mann ist nicht zu beneiden. Böhm muss den Berg an Neuregelungen auf der Anti-Doping-Konferenz nach juristischen Fallstricken untersuchen. Sind die neuen Anti-Doping-Regeln überhaupt eindeutig und sind sie gut begründet? Das sind zentrale Fragen für Sportler, Sportverbände und Geldgeber weltweit. Und zu den Geldgebern gehört auch die Bundesregierung und damit der deutsche Steuerzahler. Böhm sagt deshalb zur 4-Jahres-Sperre ja, aber mit Einschränkung.
Unsere deutschen Gerichte haben beispielsweise in dem Fall Katrin Krabbe entschieden. Da ist eine Sperre von 3 Jahren ausgesprochen worden. Das ist als unverhältnismäßig beurteilt worden und der Sportlerin wurde eine ganz erhebliche Schadensersatzsumme zugesprochen. Es ist nicht so, dass wir von der Tendenz her widersprechen. Ganz im Gegenteil. Es ist schon ein wichtiges Signal, dass man es ernst meint. Aber das muss bei unseren Gerichten auch Bestand haben können.
Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, sagte heute, die 4-Jahres-Sperre ist durchsetzbar. Sie ist Kernstück des neuen Anti-Doping-Codes, der morgen verabschiedet wird. Er gilt dann auch für Sportverbände in Deutschland.
Bei schweren Verstößen kommt es auch zu Rückforderungen, und zwar ganz erheblichen Rückforderungen der zugewendeten Steuermittel. Das haben wir auch schon gemacht in der Vergangenheit, und zwar in durchaus 6-stelliger Höhe und haben das auch bis zu den Gerichten durchgefochten.
Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA steht in Johannesburg vor einer Herkulesaufgabe. Sie muss völlig unterschiedliche Kulturen berücksichtigen und sie will ihre Geldgeber, also Staaten und Sportverbände, dazu bewegen, Vetoentscheidungen der WADA künftig zu akzeptieren. Die WADA könnte dann Dopingländer wie Jamaika oder Kenia für Großveranstaltungen sperren. Viele Einzelfragen kann der Anti-Doping-Kongress in Südafrika noch nicht klären. Wie viel Prozent der Sportler weltweit sollen überhaupt regelmäßig getestet werden? Oder wer setzt die Regeln dann national um? Bis zum 1. Januar 2015 wird das geschehen, sagt Olaf Böhm vom Bundesinnenministerium. Dann tritt der neue Anti-Doping-Code in Kraft.
Wir haben jetzt also im Prinzip ein Jahr Zeit, um die Neuregelungen, die in dem WADA-Code sind, in unseren nationalen Anti-Doping-Code zu überführen, durch die Umstellung unserer Vorgaben und Regeln.
Heiße Debatte also um eine Ausdehnung der Dopingsperre auf bis zu 4 Jahre. Vom Kongress der WADA in Johannesburg war das Steffen Sturm. Und damit endet auch das Echo des Tages. Garantiert dopingfrei. Ihnen einen schönen Abend. Ich bin Golo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.